Jahr der Inkontinenzunterwäsche. Interlaced Tell Entertainment 932-1864 RISC Multifunktions-TPs mit oder ohne Konsole. Pink 2 Post Prime Star DSS Dissemination. Menüs und Icons. Pixelfreies Internetfaxen. Tri- und Quad-Modems mit verstellbarer Baudrate. Post Web Dissemination Scripts. Bildschirme so hochauflösend, als wäre man dabei. Kostengünstige Videofon-Konferenzschaltung. Integrale Frogs CD-ROMs. Elektronische Couture. Zweckkonsolen, keramische Yoshitsu Nanoprozessoren, Laserchromatographie, virtualitätskompatible Medienkarten, Glasfaserpuls, Digitalcodierung, Killer-Apps. Karpalneuralgie, phosphenische Migräne, gluteale Hyperadiposität, Lumbalstress. Die Hälfte aller Metro-Bostoner arbeitet heute digital von Netz zu Hause. 50% der gesamten öffentlichen Bildung werden durch offiziell zugelassene kodierte PALs disseminiert, die zu Hause auf dem Sofa rezipiert werden können. Mrs. Tony Kondos ungeheuer beliebtes Fitnessprogramm, das in allen drei Zeitzonen der Onan um 7 Uhr spontan disseminiert wird, eine Kombination aus Low-Impact Aerobic, Kalisthenie der kanadischen Luftwaffe und etwas, das man kosmetische Psychologie nennen könnte. Über 60 Millionen Nordamerikaner kicken, beugen und strecken täglich mit Tony Kondo, eine Massenchoreografie nicht unähnlich den im nach-maoistischen China obligatorischen allmorgendlichen Tai-Chi-Treffen in Zeitlupe. Nur, dass sich die Chinesen in der Öffentlichkeit gemeinsam bewegten. Ein Drittel jener 50%
Metro-Bostoner, die ihrem Beruf noch außer Haus nachgehen, könnte zu Hause arbeiten, wenn es denn wollte. Und ungelogen, 94% der gesamten Bezahlunterhaltung der O.N.A.N. werden jetzt zu Hause rezipiert. Pulse, Speicherpatronen, digitale Displays, häusliches Dekor, ein Unterhaltungsmarkt der Sofas und Augen. Fände man das schlecht, könnte man auch den Verkehr schlecht finden oder Zusatzabgaben für die Krankenversicherung oder die Risiken der Annularfusion. Außer ludistischen Müslifressern wird niemand etwas schlecht finden, das aus dem Leben nicht mehr wegzudenken ist. Also schaut man privat hinter herabgelassenen Jalousien im Trautenheim sehr viel auf maßgefertigte Bildschirme. Eine haltlose, raumlose Welt privaten Schauens. Ein neues tausendjähriges Reich unter Gentle und Lace Fauché. Absolute Freiheit, Privatheit, Wahlmöglichkeit. Hierin gründet auch die leidenschaftliche Live-Schaulust des neuen Jahrtausends. Ein ganz diskret gehandhabtes Programm optischer Spektakel, Opti-Specs. Die unbezahlbare Gelegenheit, Teil einer schauenden Live-Menge zu werden. Hierin gründen die Gafferblöcke bei Verkehrsunfällen, Faulgasexplosionen, Raubüberfällen, Handtaschendiebstählen und dem gelegentlichen Aufklatschen eines imperialen MEV mit unvollständigem Vektor in den periurbanen Agglomerationen und Plangemeinden am North Shore, wo die Leute dann ihre Haustüren sperrangelweit offen stehen lassen, herumwuseln und den Ring aus aufgeschlagenem Abfall anglotzen, der sachliche und interessierte Menschenmengen anzieht, die in Kreisen um den Abfall herumwuseln und in vollem Ernst Gedanken austauschen über das, was sie doch alle sehen. Hierin gründet die Apotheose und komplexe Hackordnung von Bostons Straßenmusikanten, deren Elite jetzt in ausländischen Autofabrikaten zur Arbeit pendelt. Die nächtliche Gelegenheit, um 0 Uhr die Jalousien hochzukurbeln und auf die Straße hinauszuschauen, wenn alle draußen parkenden Wagen die Straßenseite wechseln müssen, jedermann durchdreht und herumwuselt und entweder umsetzt oder zuschaut. Prügeleien, Zoff an der Supermarktkasse, Zwangsversteigerungen, Raser in den Fängen der Verkehrskontrolle, koprolalische Touretter an den Straßenecken der City. Niemand beeilt sich da, weniger zu sehen. Die Gemeinschaft und die anonyme Kommunion mit einer zuschauenden
Menge, einer Unmenge von Augen, die allesamt nicht zu Hause sind, allesamt draußen in der Welt und in dieselbe Richtung schauen. Vergleiche die Zuschauerüberwachungsprobleme bei Tatorten, Bränden, Demonstrationen, Kundgebungen, Protestmärschen zur Schaustellung kanadischer Revolte. Mengen, die sich jetzt schneller einfinden, als das Auge sie verfolgen kann. Eine Art optische Inversion von Schmelzprozessen. Mengen, die fast schon durch eine Nukleinkraft zusammengezogen und gehalten werden und gemeinsam schauen. Praktisch alles kann das auslösen. Es gibt wieder Straßenhändler, obdachlose Veteranen und gekrümmte Rollstuhlfahrer mit handgemalten Schildern, die ihre Anspruchsberechtigungen zusammenfassen. Jongleure, Missgeburten, Zauberer, Pantomimen, charismatische Prediger mit transportablen Lautsprecheranlagen. Hartgesottene Bettler kämpfen sich durch, als verkauften sie den Grüppchen Allheilmittel. Die besten Schnorrer haben jetzt das Niveau von Stegreifkomikern und belohnt werden sie von den zuschauenden Mengen. Safran, gelbe Sektenmitglieder mit jeder Menge Getrommel und Flugblättern aus dem Laserdruck. Sogar ein paar Eurobettler alten Stils. Schwarzbrauige Gestalten in gestreiften Leggings, stumm und reserviert. Sogar lokale Kandidaten, Aktivisten, Sympathisanten und Graswurzelbewegte sind auf die öffentlichen Tribünen zurückrotiert. Auf bewimpelte Proteste, Müllcontainerdeckel, Motorhauben, Vordächer, alles erhöhte, alles in Mengen anziehender Sicht errichtete. Die Leute klettern rauf, deklamieren drauf los und ziehen Menschenmengen an. Ein öffentliches Opti-Speck der Spitzenklasse in Back Bay ist es jeden November, ausdruckslosen Männern in feudalem Weiß und kommunalem Kadettenblau zuzusehen, die vor dem nahenden Winter den künstlichen Ententeich der Public Gardens leeren und säubern. Jedes Jahr wird irgendwann im November das Wasser abgelassen. Das wird nicht öffentlich bekannt gegeben. Es gibt keinen festgelegten Zeitplan. Urplötzlich stehen lange, glänzende Sattelschlepper im Kreis um den Teichrand herum. Es ist immer ein Werktag Mitte November. Es ist irgendwie auch immer ein grauer, rauer, trauriger, windiger Bostoner Tag, an dem die Möwen an einem Himmel von der Farbe dreckigen Glases kobolzen und die Menschen dicke Schals und neue Handschuhe tragen. Nicht gerade der ideale Tag für Villagertum, konventionelles Flanieren oder öffentliche Spektakel. Trotzdem
sammelt sich immer eine riesige Menge und verdichtet sich in engen Ringen entlang der Uferböschungen des Teichs in den Public Gardens. Im Teich leben Enten. Er ist kreisrund, der Wind raut seine Oberfläche zu Elefantenhaut auf, geometrisch rund. Die Böschungen mit Gras von Rasenqualität sowie gleichmäßig angeordneten Gebüschgruppen bewachsen, mit Parkbänken zwischen den Büschen unter Weiden mit weißer Rinde, die ihre gelbe Herbstgrütze schon auf die grünen Bänke und Grasflächen geweint haben, wo die Menge jetzt einen Bogen bildet, immer dichter wird und den Angestellten der öffentlichen Hand zusieht, die sich ans Teichleeren machen. Die flatterhafteren Enten des Teichs haben ihre Zelte schon abgebrochen und den Flug gen Süden angetreten. Und als die glänzenden Sattelschlepper anrücken, folgen auf irgendein phylogenetisches Stichwort hin weitere ihrem Beispiel. Aber die große Mehrheit bleibt. Zwei Privatflugzeuge fliegen in trägen Ellipsen knapp unter der Wolkendecke dahin und ziehen Banner hinter sich her, die vier verschiedene Stufen von Komfort und Schutz bei Inkontinenz bewerben. Der Wind bläst die Banner zur Seite, möbiosiert sie und glättet sie dann wieder mit dem lauten Knattern sich entrollender Fahnen. Am Boden sind die Triebwerke und das Bannergeknatter über den Geräuschen der Menge und der Enten sowie dem bösen Pfeifen des Windes nicht zu vernehmen. Der wirbelnde Bodenwind ist so stark, dass Rodney Tyne, der US-Chief der unspezifizierten Dienste, der mit den Händen im Kreuz an einem Fenster im 8. Stock des State House Annex at the Beacon und Joy Street steht und nach Südwesten auf die konzentrischen Ringe aus Teich, Menge und Sattelschleppern hinabsieht, windverwehte Blätter und Straßengruß just an dem Fenster, vor dem er steht und sich das Steißbein massiert, vorbeiwirbeln und dagegen picken sehen kann. Dr. James O. Incadenza, Filmemacher und fast schon skopophil, was Opti-Specs und Menschenmengen anging, hatte sich dieses Spektakel nie entgehen lassen, als er noch am Leben und wenn er in der Stadt war. Auch Hall und Mario haben ein paar miterlebt, sowie etliche Insassen von Annette House, die sich allerdings Umstände halber nicht alle daran erinnern können. Anscheinend hat jeder Metro-Bostoner mindestens eine Teichleerung miterlebt. Sie findet immer an einem für den Nordosten typischen, grimmigen und windigen Novembertag statt, an dem man, wäre man zu Hause,
erdig getönte Suppe löffeln und dem Wind lauschen würde, froh um Heim und Herd. Jedes Jahr, in dem er selbst kam, war das gleich. Die Laubbäume waren immer skelettiert, die Kiefern paralysiert, die Weiden windgepeitscht und knotig, das graubraune Gras knisterte unter den Schritten und die Wasserratten bemerkten das große Entwässerungsszenario immer als erste und glitten wie die Nacht zu den Betonrändern, um zu fliehen. Immer eine Menge in anschwellenden Ringen. Immer Rollschuhe auf den Wegen durch die Gardens. Händchen haltende Pärchen, Frisbee-Scheiben in der Ferne über dem Hügelkamm auf der anderen, teichabgekehrten Seite der Gardens. Rodney Tyne, Chief des US-amerikanischen Büros für unspezifizierte Dienste, verbringt einen Gutteil des Vormittags an dem ungeputzten Fenster nachdenklich in der Rührt-Euch-Haltung eines Militärs. Im Konferenzraum hinter ihm sitzen schweigend eine Stenografin, der Gregg-Stift in der Schwebe des unterbrochenen Diktats, ein Adjutant, ein Beigeordneter, der Leiter der Abteilung der Drogenmissbrauchsdienste von Massachusetts sowie Rodney Tyne Jr.
Anmerkung 257, Klammer auf, NNO, gibt sich alle Mühe, Tyne Senior nicht durch Herumzappeln zu reizen, Klammer zu.
Und Hugh Steepley.
Anmerkung 258. Klammer auf, Wüste im SW. Unauffällig in derbem Bauernrock und praktischen flachen Schuhen, Klammer zu.
Außendienstagenten der unspezifizierten Dienste. Die Sicht aus dem Fenster im 8. Stock reicht ganz bis zum Hügelkamm am anderen Ende der Gardens. Zwei Frisbee-Scheiben und etwas, das wie der ausgeweidete Ring einer Frisbee-Scheibe aussieht, schweben über dem Kamm hin und her. Schweben verträumt hin und her, sinken manchmal hinter den Kamm und Tyne verliert sie kurz aus dem vom Fenster gespiegelten, sinnenden Blick. Im Bemühen, seiner schlechten Haut gleichzeitig ein bisschen hochwertiges UV-Licht und Abhärtung durch die Kälte zu verschaffen, liegt der diplomierte MIT-Technikstudent im Praktikum bei WYYY-109 mit bloßem Oberkörper auf einer silbrigen NASA-Souvenirdecke auf dem Rücken und kreuzförmig im Winkel ungefähr eines Wohnzimmersessels mit verstellbarer Rückenlehne auf der dem Teich abgekehrten Hügelseite der Public Gardens. Die liegt drüben an der Arlington Street in der Südwestecke der Gardens, durch den Kamm uneinsehbar von Teichbecken, Andenkenbude, Pavillon, der Narbe der radialen Pfade und den riesigen grünspannen überzogenen Bronzefiguren von Entenküken im Gänsemarsch aus, die an Robert McCloskeys gebliebtes und zeitloses Make Way for Ducklings erinnern. Den einzigen anderen Hang der Gardens bildet jetzt das Becken
des ehemaligen Teichs. Der grasbewachsene und nicht sehr steile Abhang des Hügels verläuft im spitzen Winkel zur Arlington Street hinab. Eine einzige breite Grünfläche ohne Hundekot, weil sich Hunde nicht auf abschüssigem Terrain erleichtern. Frisbee-Scheiben schweben über dem Kamm hinter dem Kopf des Technikstudenten und vier wendige Jungen halten auf dem Kamm mit blau angelaufenen nackten Füßen ein Reissäckchen in der Luft. Die Temperatur beträgt 5 Grad Celsius. Die Sonne ist von herbstkräftiger Gedämpftheit, als schiene sie durch mehrere Glasscheiben. Der Wind ist scharf und flappt dem Technikstudenten immer wieder lose Enden der NASA-Decke über den Körper. Gänsehaut und echte Pickel drängeln auf seinem entblößten Fleisch um Raum. Nur der WYYY-Technikstudent hat am Hang eine metallische Weltraumdecke und einen bloßen Oberkörper. Er streckt alle Viere von sich, öffnet sich ganz der schwachen Sonne. Er ist eine von etwa 3 Dutzend menschlichen Gestalten, die sich über den steilen Hang verstreuen, eine Menschenansammlung ohne Muster, Zusammenhalt oder Gemeinsamkeiten, und sie erinnert am ehesten an Feuerholz vor dem Einsammeln. Wettergegerbte, rußige Männer in Parkas ohne Reißverschlüsse und mit ungleichen Schuhen, teilweise Dauergäste der Gardens, schlafen oder befinden sich in Benommenheiten diversen Ursprungs. Zusammengerollt auf den Seiten, die Knie angezogen, allen verschlossen. Mit anderen Worten, eingekrümmt. Aus der großen Höhe der Bürogebäude an der Arlington Street sehen die Gestalten aus wie Dinge, die aus großer Höhe auf den Hügel gekippt worden sind. Ein Veteran über ihnen wäre geneigt, in ihrer Anordnung Merkmale eines Schlachtfelds nach Ende der Schlacht zu erkennen. Bis auf den WYYY-Technikstudenten sind alle Männer straßenverdreckt, unrasiert und freilicht gebräunt und haben gelbe Finger. Sie nehmen Mäntel und zusammengerolltes Bettzeug als Decken und haben alte Einkaufstaschen mit Bindfadengriffen und Glättmüllbeutel für wiederverwertbare Dosen und Flaschen dabei. Und riesige, verblichene Camper-Rucksäcke. Ihre Kleidung und Besitztümer sind also, anders gesagt, von derselben Farbe wie die Männer. Ein paar haben Einkaufswagen mit ihren Habseligkeiten, mit ihren Körpern verkeilt, damit sie nicht den Hügel hinabrollen. Ein Einkaufswagenbesitzer hat sich im Schlaf übergeben und die Kotze ist wie ein Lavastrom zum nächsten eingekrümmt Schlafenden ein Stück hangabwärts hinabgeflossen. Der eine Einkaufswagen vom
exklusiven Bread and Circus hat am Handgriff einen genial praktischen kleinen Taschenrechner, damit der Käufer schon bei der Warenauswahl Zwischensummen ausrechnen kann. Die Männer haben sepiafarbene Fingernägel und sehen irgendwie alle zahnlos aus, egal ob sie Zähne haben oder nicht. Von Zeit zu Zeit landet eine Frisbee-Scheibe zwischen ihnen. Der weiche Ball macht an den Spielerfüßen über und hinter ihnen Reissäckchengeräusche. Zwei spillerige Jungen mit Strickmützen kommen neben dem Technikstudenten herab, skandieren leise Haschisch und ignorieren all die anderen Gestalten, die für den Erwerb von Haschisch überdeutlich unterkapitalisiert sind. Wenn er die Augen öffnet, sieht er als einziger am Hügel die runden Bäuche der aufsteigenden Enten über sich hinwegziehen, die in der Hügelthermik nach links Richtung Süden abschwenken. WYYY-109-T-Shirt, Inhalatorbrille, Amphizy und ein Exemplar der Metallurgie Anulara Isotope mit gebrochener Bindung liegen da, gleich neben der reflektierenden Decke. Sein Rumpf ist blass und rippig, die Brust übersät mit knotigen kleinen Aknenarben. Am Hügel ist das Gras noch ziemlich lebensfähig. Neben einigen der umliegenden Fötalgestalten stehen schwarze Dosen mit abgebrannter Ofenwolle. Der Hügel spiegelt sich teilweise in den Schau- und Bürofenstern an der Arlington sowie in den Scheiben vorbeifahrender Autos. Ein unauffälliger weißer Lieferwagen Typ Dodge oder Chevy schert aus dem Verkehr auf der Arlington aus und legt am Rinnstein am Fuß des Hügels ein ganz schön schnittiges Parallelparkmanöver hin. Vom Techniker aus gesehen links unten richtet sich ein Mann in einem alten Militärwollmantel aus NATO-Beständen auf Hände und Knie auf und kotzt. Simus-Reste hängen ihm an den Mundwinkeln und wollen sich einfach nicht lösen. Feine Blutspuren sind darin zu erkennen. Seine zusammengekauerte Gestalt hat am unebenen Hang etwas Hündisches. Die dem Techniker am nächsten liegende, bewusstlos unter den Vorderrädern des Einkaufswagen eingeklemmte Fötalgestalt trägt nur einen Schuh und der hat keine Schnürsenkel. Die sichtbare Socke ist aschfarben. Abgesehen vom Behindert-Nummernschild sind auffällig an dem am Rinnstein jetzt im Leerlauf vor sich hin dieselnden Lieferwagen eigentlich nur die getönten Scheiben und die Tatsache, dass er bis auf halbe Höhe blitzblank gewachst funkelt. Darüber aber dreckig, verrostet und schimpflich vernachlässigt ist. Der Techniker hat den Kopf hin und her gedreht, um sich entlang des Kiefers gleichmäßig zu bräunen. Der Rinnsteintransporter dieselt weit unten zwischen den Absätzen seiner Schuhe vor sich hin. Ein paar Gestalten am Hügel haben sich um Flaschen und Pfeifen herum zusammengerollt. Ein strenger landwirtschaftlicher Geruch geht von ihnen aus. Der Technikerstudent versucht normalerweise nicht, seine Haut gleichzeitig zu bräunen und abzuhärten, aber Abhärtgelegenheiten waren in letzter Zeit rar. Seit Madame Psychosis ihren plötzlichen Krankenurlaub von plus minus 60 antrat, hat der Student es noch kein einziges Mal geschafft, sich auf das verschlungene Dach der Union zu setzen und die Ersatzsendungen anzuhören. Er dreht sein hochgerecktes Gesicht hin und her. Erst war Madame von einer Studentin der MASCOM ersetzt worden, Aber diese Missbildung erwies sich als krasse Fehlbesetzung. Dann war Madame von der Senderdirektion offiziell als unersetzlich eingestuft worden und jetzt bekommt der Techniker sein Geld bloß dafür, ihre Hintergrundmusik abzufahren und dann geräuschlos 60 Minuten dazusitzen und ein Live-Mikro auszupegeln. Das heißt, er muss in seiner Kabine bleiben und Nullwerte des Live-Mikros einhalten und könnte auch dann nicht mit Radio und Zigaretten nach unten gehen, wenn er wollte. Der studentische Senderdirektor hat ihm schriftlich vorformuliert, was er sagen soll, wenn Leute während der Sendung anrufen, sich nach Psychosis erkundigen und die gute Besserung von ihrem ihnen unbekannten Leiden wünschen, Gerüchte gleichzeitig dementieren und bestätigen, die von Suizid über Hospitalisierung, Sinnkrise und stillem Rückzug bis zu Pilgerfahrt und gegen schneebedeckte Gipfel des Ostens reichen. Das Verschwinden eines Menschen, der nur als Stimme existierte, ist irgendwie schlimmer statt besser. Ein furchtbares Schweigen jetzt an Werktagsabenden. Ein ganz anderes Schweigen als das Radioschweigen, das über die Hälfte ihrer Abendsendungen ausmachte. Vielleicht ein Schweigen der Präsenz gegenüber einem Schweigen der Absenz. Das Schweigen auf den Bändern ist am schlimmsten. Manche Hörer sind sogar gekommen und ins rosarote Studio im Paracortex herabgestiegen, um sich zu erkundigen. Manche, um sich der hartnäckigen Hoffnung zu berauben, dass Madame in Wirklichkeit noch zu sehen wäre und am Mikrofon säße, ohne aber je einen Ton zu sagen. Ein anderer, in der Nähe schlafender Mann, boxt im Schlaf immerzu in die Luft. Fast alle persönlichen Erkundigungen inmitten der Nacht stammen von Hörern, die irgendwie gebeugt sind, deformiert, sprach.
Gestört, ausdruckslos grinsend, beschädigt. Die Sorte, die Brillengestelle mit Isolierband repariert, schüchtern Nachforschungen anstellt, sich dafür entschuldigt, jemanden zu stören, der offenkundig gar nicht da ist. Vor Erhalt seiner schriftlichen Anweisungen hatte der Technikstudent wortlos auf das klappbare Triptychon von Madame gedeutet, hinter dem sich keine Silhouette abzeichnete. Oben auf dem Kamm ist über den am Hang verstreuten Gestalten ein zweiter, genauso ungleichmäßig geputzter weißer Dodge-Transporter mit undurchsichtigen Scheiben aufgetaucht. Er wirft keinen sichtbaren Schatten. Ein Frisbee-Ring prallt vorne von seinem gewienerten Kühlergrill ab. Er dieselt vor sich hin und seine Schiebetür zeigt Richtung Hang und Schiebetür des ersten weißen Transporters, weit unter ihm. Ein abschreckend hässlicher kleiner Frager trug einen Hut mit einem Objektiv daran und fiel dem Techniker fast nach vorne in den Schoß. Sein Begleiter bat um eine Adresse, an die man Genesungswünsche und Blumenstrauß schicken könne. Die Aluminiummoid-nanobeschichtete Nasendecke soll jedes nur erdenkliche UV-Strählchen auf der bloßen Haut des Technikstudenten reflektieren. Dieser weiß um den Krankenwagen, die ITS in Birmingham und Women's und die 5 Tage auf der Reha-Station von der dicken, dunkelhäutigen Notkin, der jungen Frau mit dem unansehnlichen Hut und dem Filmwissenschaftlerausweis, die spätabends mit dem Bachelor-Fahrstuhl herabgekommen war, um alte Mitschnitte der Sendungen abzuholen, die sich Madame persönlich anhören wollte, wie sie gesagt hatte. Und die das Glück hatte, Madame privat zu kennen, wie sie gesagt hatte. Die Abkürzung lautet LZT. Madame Psychosis sei zur Langzeittherapie in etwas, das die bärtige junge Frau mit dem rosigen Hut seltsamerweise als Zentrum zur Rückhabilitierung in einem unglaublich unangenehmen Sozialwohnungsbauviertel von Metro Boston bezeichnet hatte. Dies ist die präzise Summe des Wissens des WYYY-Technikers. Schon bald würde er sich wünschen, sehr viel mehr zu wissen. Vergleicht die dellenübersäte Stahllampe, die sich jetzt oben und hinter ihm auf dem Kamm aus der quietschend geöffneten Schiebetür des Transporters schiebt. Vergleiche die absolute Finsternis, ihm vor sich hindieselnden Transporter unten am Rinnstein der Arlington Street, dessen Schiebetür ebenfalls von innen aufgeschoben worden ist. Der Südwesthang ist kopplos. Der für die Gardens verantwortliche Zug, der Ordnungshüter vom JMM, hält sich mitsamt seinem hochgezüchteten Golfwägelchen drüben am
geleerten Teich auf, wirft Kreissegmente glasierter Donuts ins Entendickicht und weist eine größtenteils schon zerstreute Menge an, bitte weiterzugehen. Die Frisbee-Spieler und Hecksäcker vom Kamm sind urplötzlich verschwunden. Auf einmal herrscht eine gespenstische Stille, wie an einem Riff, wenn ein Hai vorbeischwimmt. Der Schlund des auf dem Kamm dieselnden Transporters offen, schwarz und silberzüngig. Vergleiche auch den Rollstuhl, der jetzt plötzlich die Rampe des Kammtransporters herabschießt. Ein wie verrückt quietschender Messingfleck. Vorne einer angeschweißten, schneeflugähnlichen Schaufel, die über den Boden gleitet, Marthäcksel um sich verteilt und dabei wahnsinnig schnell rollt. Die Bremsen gelöst, die beinlose, mit schwertstämmigen Bourbonenlilien maskierte Figur auf stämmigen Strümpfen in dem Rollstuhl, vorgebeugt, wie eine Pistensau auf Skiern. Die zusammengekrümmten, Fötalgestalten am Hang, der rasend um sie herumfahrende Rollstuhl, die im Halbdunkel aufscheinenden Vorbereitungen zur Aufnahme hinten im Rindsteintransporter weit unten am Fuß des steilen Hanges, der Techniker, der den Rücken durchgedrückt, um das Sonnenlicht auf die narbenübersäten Kuhlen unter seinem Kiefer fallen zu lassen, der von einem quietschenden, gummierten Rad tangentiert in Bewegung gesetzte Einkaufswagen mit dem Taschenrechner, der den Hügel hinunterklappert und seinen Inhalt verstreut, der Schuh des Obdachlosen, mit dem er verkeilt war, der hinter ihm herpurzelt, und der jetzt schuhlose Besitzer des Einkaufswagens, der sich bloß mit der Hand im Schlaf vor dem Gesicht herumwedelt, als hätte er einen DT-Albtraum vom Verlust von Schuh und weltlichen Besitztümern. Das Rechnerwägelchen, das dem kauernden, kotzenden in die Seite knallt, sich überschlägt, noch ein paar Mal aufprallt und der hinterherrollende und brüllende Kotzende, dessen Flüche weit tragen. Der WYYY-Techniker, der sich jetzt sichtlich erschrocken, auf einen fröstelroten Ellbogen aufstützt, den Kopf wendet und hinter sich und den Kamm hochsehen will, gerade als der rasende Rollstuhl mit der zusammengekrümmten Gestalt ihn erreicht. Und die Schaufeltechniker, NASA-Decke, T-Shirt und Buch aufnimmt, mit einem Rad Brille und M-Fizzy überfährt. Den Techniker in der Schaufel mitnimmt und den steilen Hang hinab auf den unten dieselnden Transporter zuhält, bei dem sich wie eine Zunge oder der Belag beim Geldautomaten eine Rampe herausschiebt. Die
NASA-Decke, die dem aufgeschaufelten und mit den Armen herumfuchtelnden Techniker auf halber Strecke entweht wird, in der Hügelthermik plötzlich emporschwebt und vom scharfen Novemberwind über den Verkehr der Arlington Street getragen wird. Der wie verrückt quietschende Rollstuhl, der über die Hügelbuckel schuckelt, hüpft, sich wegduckt, wieder hochkommt. Der eingeschaufelte Techniker, der den am Hang sich aufrichtenden Gestalten mehrheitlich als halluzinatorisches Gestrampel bloßer Gliedmaßen erscheint, die seltsam keuchend um Hilfe rufen, genauer gesagt, Achtung da unten, während der modifizierte Rollstuhl auf kürzestem Weg den Hügel hinabquietscht und auf den dieselnden Transporter mit der Rampe zueiert, dessen Abgase im Umdrehung pro Minute reichen Leerlauf auf die Straße puffen. Die NASA-Decke sich funkelnd in der Luft hoch über der Straße bauscht und die vom Geschrei geweckten Gestalten am Hang still und verkrümmt daliegen, sich kaum rührend, steif vor Kälte und allgemeinem Weh, bis auf den eben noch kauernden, den sich übergebenden, der vom entkeilten und inzwischen wieder liegen gebliebenen Einkaufswagen getroffen worden ist, mit den Beinen strampelt und die Stelle betastet, wo er getroffen wurde.